den ganzen Tag geschwitzt, im Dreck malocht, Gartenarbeit erledigt. Und hin und wieder ist es dann so, dass man wirklich von Kopf bis Fuß dreckig, staubig, matschig, vielleicht sogar ölig nach Hause kommt. Und ich denke, jeder von uns kennt diesen Moment, dieses herrliche Gefühl, wenn es dann unter die heiße Dusche geht und dieser ganze Schmodder abgewaschen werden kann oder sogar ein ganzes Wasserbad genommen werden kann. Eine Reinigung vom Fuß bis Kopf. Es gibt aber auch Momente, da reicht es einfach nur, die Füße zu waschen. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr waren wir einen Kurztrip an der Nordsee und da sind wir eigentlich in voller Kleidung durchs Watt gewandert. Aber die Füße, die waren trotzdem mit einer ganzen Schicht in die Schuhe rein mit Watt umhüllt. Zurück im Domizil haben wir dann die Füße unserer Kinder gewaschen. Und Jesus macht deutlich, jeder Mensch braucht das Erste. Jeder Mensch braucht eine komplette Reinigung in seinem Leben, eine ganzheitliche Reinigung und auch immer wieder, wenn man durch den Watt des Lebens wandert, die Reinheit der Füße. Und damit spricht Jesus nicht von unserem Leib, also unserem Körper, sondern er spricht von unserem Herzen, unserem Inneren. Das, was wirklich schlimm ist, wenn es dreckig ist. Unser Herz braucht immer wieder Reinigung. Und letzte Woche hat Jörg uns ja schon mit hineingenommen in diesen vorbildlichen Dienst Jesu, der sich ausgezeichnet hat durch seine Demut, seine Liebe und seinen praktischen Dienst, als er seinen Jüngern die Füße wusch. Und Jesus nutzt diese Gelegenheit der Fußwaschung mal wieder für eine Gegenstandslektion und sagt, schaut mal, was ich euch hier gemacht habe, hier vermittle ich euch eine wichtige Lehre. Und dabei geht es um das Thema der geistlichen Reinigung. Und wir schlagen mal auf diesen Bibeltext aus Johannes 13. Wir machen dort weiter ab Vers 6. Johannes 13, ab Vers 6. Er, also Jesus, kommt nun zu Simon Petrus, der spricht zu ihm, Herr, du wäschst meine Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße allein, sondern auch meine Hände und das Haupt. Und Jesus spricht wieder zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte, darum sagt er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen hat, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, auch ein Gesandter nicht größer als der, ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr das tut. Das sind Worte unseres lebendigen Gottes aus der Bibel. Ich bete noch, bleibt ruhig sitzen. Du großer Herr, du mächtiger Gott, Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du ein Zeugnis hinterlassen hast für einen vorbildlichen Dienst in der Liebe, in der Demut, aber dass wir auch die Lehre bei der Fußwaschung verstehen dürfen, dass es um unsere Reinigung geht. Und ich bete darum, dass du uns heute mit hineinnimmst in dein lebendiges Wort, dass unsere Herzen weit werden, dass wir schauen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Und so soll es heute gehen, eben um diese geistliche Dimension der Fußwaschung oder die Lehre, die Jesus damit vermitteln möchte. Und da werden wir zuerst den Fokus darauf legen, was Jesus in den ersten Versen sagt, eben dieses Bad der Rettung. Lass dich baden zur Rettung als Aufruf an dich, der du das noch nicht getan hast. Und zweitens, wasch die Füße zur Heiligung. Das sind gewissermaßen diese beiden Konzepte, um die es hier geht, die Jesus vermitteln möchte, hinter der Reinigung bei der Fußwaschung. Also zwei Aspekte der geistlichen Dimension der Fußwaschung, damit wir Rettung verstehen und in Heiligung leben. Und wir befinden uns ja mittlerweile an einem Ort im Obersaal. Jesus hat sich zurückgezogen, privat mit seinen Jüngern in den Kapiteln 13 bis 17. Und er behandelt dort sehr wichtige Themen, weil es eine Art Abschiedsrede ist. Er wird in nicht mal mehr 24 Stunden später sterben. Und so bildet alles, was er sagt, hier gewissermaßen die Grundlage dafür, dass er, wenn er wieder auferstanden ist, seine Jünger sendet. Er gibt ihnen ganz viele praktische Hinweise und Hilfestellungen, Trost mit auf dem Weg, wenn er sie auf die Mission schickt. Erfüllt den Auftrag, den ich hier auf der Erde erfüllt habe. Macht weiter damit. Und da haben wir zunächst in diesen ersten Versen dieses Thema der Heiligung, der Absonderung, der Reinheit, bis er dann rausgeht mit seinen Jüngern, wo es danach dann Hinweise und Hilfestellungen auf die Aussendung geht, wo es um diese Hilfestellungen und Hinweise geht. In der Welt habt ihr Angst, seid frohen Mutes. Wenn ihr an mich glaubt, glaubt an Gott und so weiter und so weiter. Er hat ganz viele verschiedene Lehren, die er den Jüngern nochmal zusammenfasst, damit sie gewappnet sind, wenn sie losziehen in die Welt. Und gezielt am Ende betet er nochmal für diesen Dienst und für seine Leute. Er bringt sie vor den Vater. Und das ist letztlich auch ein Modell, wie Jesus hier seine Jünger zurüstet für die Gemeinde, wie wir das später in den Briefen auch sehen, die Zurüstung der Heiligen. Dass wir als ganze Gemeinde durch Lehre, Ermahnung, Ermunterung, durch das Wort Gottes einander schleifen, zurüsten, dienen und uns auch die Füße waschen. Das hat Jesus natürlich nicht nur dieser einen Abend getan, aber hier nochmal ganz fokussiert und auch konkretlich, sehr bildlich gezeigt, worum es ihm hier geht. Die Jünger, 7 Wochen später werden sie ausgesandt. Himmelfahrt. Sie warten noch bis Pfingsten und dann geht es los. Und so befinden wir uns im Obersaal, wohin Jesus sich zurückgezogen hat. Irgendwie kommt nichts mehr, Sebastian. Darf's mal übernehmen. Ja. Ja. Ja, danke dir. Wir befinden uns im Obersaal. Ein Bild mal von der Fußwaschung, wie man sich das darstellen oder vorstellen kann. Er ist der Herr, der Meister. Hat er auch schon gesagt, und wir befinden uns hier in einer Situation von dem Meister und 24 stinkenden Füßen, wenn man so möchte. Das ist der Hintergrund, um den es hier erst einmal geht. Und normalerweise steht da ein Wasserkrug, hat Jörg uns letzte Woche ja schon gesagt. Man wäscht selber die Füße oder es gibt Bedienstete dafür, einen Sklavendienst. Und gerade beim Passafest, was ja nicht nur mal eben so 5 Minuten Essen reinschlingen ist, sondern eine Feier ist, da liegt man schon ziemlich lange und man liegt nicht nur da, also man sitzt nicht mal, sondern man liegt da beim Kopf neben Fuß, Kopf neben Fuß. Und das ist dann ziemlich unangenehm in dieser Situation, wenn man sich das vorstellt. In Vers 2 haben wir gelesen letztes Mal, dass sie schon beim Essen waren und dann Jesus aufsteht. Also ich weiß nicht, wer gerne stinkende Füße im Gesicht hat dabei. Ich nicht. Und irgendwie, und John MacArthur hat sich das so ein bisschen so vorgestellt, diese Situation, sich in Jesus reinversetzt, eigentlich müsste doch jeder aufstehen und Jesus die Füße waschen. Er ist doch ihr Herr und Meister, wie sie ihn nennen. Vielleicht würde er nach diesen 33 Jahren der Demütigung auf dieser Welt, gerade auf dem Weg zum Kreuz, Auferstehung und zur Erhöhung, vielleicht würde ihm doch mal jemand die Füße waschen. Vielleicht ist an der Zeit, seine königliche Würde, seine Majestät, die er hat, auch zu zeigen, indem jemand aufsteht und das tut, aber niemand tut es. Er, der einen Namen verliehen bekommt, der über jeden Namen ist, der der Herr ist. Und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Nein, keiner tut es. Und das ist gewissermaßen die Bühne, auf der das hier stattfindet. Vielleicht war Jesus sehr enttäuscht. Wenn wir uns den Kontext anschauen, dieses Herrenmahls, dann gab es wieder eine Situation, mal wieder, in Lukas 22 lesen wir davon, Sie haben sich mal wieder gestritten, und zwar, worüber sie sich öfter gestritten haben, wer ist der Größte? Natürlich ist jeder der Größte und keiner wäscht deswegen die Füße. Also hier haben wir diese Bande von 24 stinkenden Füßen und 12 stolzen Herzen. Und Jesus? Wir haben letzte Woche davon gehört, dass er ein Zeugnis eines demütigen Liebesdienstes bewiesen hat. Dieser Akt der Liebe, diese Demut und dieser Dienst, den er seinen Jüngern gezeigt hat als Vorbild. Heute schauen wir uns an dieses Sinnbild dieser geistlichen Reinigung, die Jesus hier als Lehre noch vermittelt, sowie auch das Vorbild, das er uns hinterlassen hat. Und wir haben eine Schuldigkeit, so übersetzt die Elberfelder Übersetzung, dass auch wir einander die Füße waschen. Alles unter dem Aspekt des Reinigens, des Absonderns. Und so wird auch am Ende der Verräter entlarvt und er sondert sich selber dann ab. Diese Fußwaschung war damals eine Notwendigkeit im echten Sinne und bis heute im geistlichen Sinne ein Vorbild und eine Notwendigkeit. Und darum geht es. Mir war es wichtig, nochmal diesen Kontext zu sehen und zu verstehen, wo befinden wir uns eigentlich gerade? Worüber streiten die Jünger schon wieder? Und wir verstehen, ey, natürlich ist es genau das, warum man auch keiner aufsteht und sich demütigen möchte. Und so beginnt dieser Dialog zwischen Petrus und Johannes, und ich habe das übertitelt mit dem Aufruf an dich, lass dich baden zur Rettung. Wie hat Jesus das gemacht? Das haben wir uns letzte Woche angeschaut, und nun Petrus und Jesus. Wir wissen nicht genau, wann Petrus dran war, aber es scheint so, dass er nicht der Erste war in der Reihe und er konnte nicht mehr länger innehalten. Das ist Petrus, wenn es hier oben steht, dann muss das raus. Und Jesus kam gerade zu ihnen und es muss raus. Herr, du wäschst meine Füße? Sollst du das wirklich tun? Fragt er hier sicherlich beschämt. Etwas erstaunt, aber sich auch so ein bisschen wehrend. Du sollst das nicht tun. Die Jünger, schockiert, betrübt, wissen gar nicht, was hier geschieht. Und sie wussten eigentlich, sie stehen unter dem Herrn, unter dem Meister. Er ist doch ihr Lehrer. Und das muss sehr tief wehgetan haben. Eine Lektion, wo Jesus nochmal an ihren stolzen Herzen arbeitet. Und das tut er bis heute. Manchmal packt es uns wirklich. Ich hoffe, du kennst diese Momente, wo du merkst, boah, da habe ich in so einem falschen Denken gehandelt oder nach einem falschen Denken gehandelt, einer falschen Überzeugung meinem Herzen Lauf gegeben, wo es nur um mich ging, wo ich dachte, ich stehe besser da, ich bin größer, ich bin toller. Eine Scham, die hier sicherlich zutage kam. Aber Jesus, er blieb in seiner sanftmütigen Art und Weise ruhig und sagte, was ich tue, Vers 7, weißt du jetzt nicht, du wirst es nachher verstehen. Und Jesus gibt Petrus und den anderen Jüngern hier die Antwort auf seine Frage. Was tust du? Ja nun, er hat die Füße gewaschen, aber er verweist auf etwas, was dahinter steht. Auf etwas, was sie noch nicht wissen, aber später verstehen werden. Und da gibt es nichts etwas, was wir jetzt zwischen den Zeilen lesen müssen oder hinter dem Bibeltext verstehen müssen. Ja, ich bin sehr froh, dass wir in unserer Gemeinde hauptsächlich Auslegungspredigten haben, dass wir nicht irgendwas irgendwie wo zwischen den Zeilen finden müssen, was entdecken müssen. Nein, wir predigen nicht über das Wort, wir predigen das Wort. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir genau diese Sichtweise haben, dass es nur um das Wort geht. Dass wir verstehen müssen, was steht in dem Text, was bedeutet er und was ist die Absicht davon, dass wir verstehen, wie lebst du das und ich aus? Und Jesus, er macht sehr deutlich hier, er wechselt irgendwie schon die Dimension, das werden wir gleich noch deutlicher sehen, indem er aufzeigt, was lehrmäßig er mit der Fußwaschung noch vermitteln möchte. Und er sagt, hey, das könnt ihr jetzt noch nicht wissen. Und da haben wir einen Unterschied hier, bei mir steht Wissen und dann Erkennen, das sind zwei verschiedene Worte, die Jesus hier gebraucht. Bei dem einen geht es um Wissen als etwas Kennen. Ich kenne das noch nicht, was hier geschieht, im übertragenen Sinne. Aber später werde ich es verstehen aufgrund von Erfahrung. Dieses Erkennen oder ja, erfahren, aufgrund von Erfahrung, Luther übersetzt auch direkt mit erfahren. Also was ich jetzt tue, sagt Jesus, das wisst ihr noch gar nicht. Das könnt ihr noch gar nicht verstehen, das braucht ihr später, wenn es um die Gemeinde geht. Aber dann werdet ihr das verstanden haben, weil ihr es selber praktiziert. Und so hebt Jesus die Tat der Fußwaschung eben auf diese andere Ebene. Er beleuchtet nochmal die geistliche Dimension, indem er lehrt, was sie bedeutet. Also er zeigt hier an diesem Gegenstand nochmal eine Lektion für die Jünger. Petrus und Johannes und die Jünger, die können das in dem Moment noch nicht greifen, aber sie werden das. Und wir verstehen das bis heute. Und wenn du es jetzt noch nicht ganz verstanden hast, ist gar nicht schlimm. Wir halten uns an den Text. Wir sind mit Petrus, der hat es nämlich auch noch nicht ganz verstanden. Einmal nochmal reinschauen. In Vers 8, er ist noch nicht so ganz angekommen. Petrus sagt, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Und Jesus antwortete ihm, wenn ich nicht dich wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Und das ist hier ein sehr, sehr zurückhaltendes Wort oder zurückdrängendes Wort. Nie und nimmer oder wörtlich übersetzt keinesfalls in Ewigkeit. Also etwas sehr, sehr Deutliches, was Petrus hier sagt. Das wirst du nie und nimmer tun, auf gar keinen Fall. Weil Jesus der Meister ist und er eigentlich der Schüler. Aber Jesus verdeutlicht jetzt nun auf dieser Lehrebene, wenn er nicht waschen würde, wenn er nicht letztlich auch baden würde, dann gäbe es keinen Anteil an ihm oder Schlachter übersetzt, keine Gemeinschaft mit Jesus. Und jetzt, wenn wir reinschauen, Vers 9, ich glaube, Petrus beginnt langsam zu verstehen. Er versteht, es geht um Gemeinschaft mit Jesus, um Teilhabe an Jesus. Es geht um mehr als nur saubere Füße, jetzt hier beim Passamal und auch später. Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Er sagte gerade noch keinesfalls und jetzt sagt er, ja dann aber bitte alles. Also er merkt, wenn ich Anteil an Jesus haben möchte, wenn ich in Gemeinschaft mit Jesus sein möchte, da muss alles rein sein. Und er beginnt jetzt mehr und mehr zu verstehen und er hat auf jeden Fall diesen Drang, zu Jesus zu gehören, mit ihm zu leben. Das sehen wir hier wieder erneut. Er will in dieser Beziehung mit Jesus leben. Ja, wohin sonst sollte er denn gehen? Fragte er einst als Vorsprecher der Jünger. Wohin sonst sollen wir gehen? Und Jesus vollendet nun dieses Bild und erklärt die Lehre der Reinigung. In Vers 10. Es geht um zwei Aspekte der Reinigung, die wir heute hier haben, eben das Baden und unseren zweiten Punkt heute, das Füßewaschen. Schaut nochmal rein in den Text, Vers 10. Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Also wer vollständig gewaschen ist oder hier wird auch übersetzt, gebadet ist, also eine vollständige Waschung, der hat es nicht nötig, sich nochmal vollständig waschen zu lassen. Im Alltag machen wir das durchaus, das tut auch Not. Aber Jesus geht es hier um diese geistliche Ebene. Und er nimmt dieses Bild des Alltags, wo die Füße immer wieder dreckig werden. Haupt und Hände, gut, wenn wir morgens geduscht haben, die werden so schnell erstmal nicht dreckig. Hände schon eher vielleicht, aber unser ganzer Leib ist erstmal dann frisch. Die Füße eines Menschen werden aber immer wieder dreckig. Und darum geht es Jesus hier. Er spricht also von diesem Bild für eine bestimmte Art von geistlicher Reinigung. Wer einmal vollständig gebadet ist, am ganzen Körper gereinigt, das Bild, der muss nicht mehr gereinigt werden. Das heißt, Petrus war bereits vollständig gereinigt. Jesus sagt ihm das, ihr seid schon rein. Ihr habt das schon vollzogen. Petrus war bereits auf der Seite von Christus. Er hatte Anteil an Christus. Er war bereits gebadet und damit gerettet. Und Jesus sagt, Petrus, du brauchst diese Erlösung nicht mehr. Du hast sie bereits. Du bist bereits untergetaucht worden im Bad der Wiedergeburt, wenn man so möchte. Du hast es erlebt. Du hast meinem Wort geglaubt. Du hast mir vertraut. Du musst dich nicht nochmal komplett waschen. Und so steht das Bad hier, was Jesus gebraucht für die Reinigung bei unserer Bekehrung, bei der Bekehrung eines Menschen. die Reinigung. Und daraufhin bestätigt Jesus, ihr seid alle rein. Ihr seid alle rein. Bis auf einer kommen wir dann gleich nochmal drauf. Und so gebraucht Jesus es beidseitig hier, ich habe es nochmal aufgeschrieben, hier geht es bei dem Aspekt erstmal um das Baden, eben diese einmalige Reinigung. Um mit Jesus überhaupt in Beziehung zu treten, um Anteil an ihm zu haben, in Gemeinschaft mit ihm zu kommen, Befreiung, Reinigung von der Schuld, der Sünde. Und dann macht Jesus deutlich, hey, ihr braucht später noch diesen Aspekt immer wieder neu, dass ihr das, was täglich dreckig wird, immer wieder neu bereinigt. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Bad und dem Waschbecken, sagt William MacDonald. Das Bad spricht von der Reinigung, die man bei seiner Rettung erfährt, die Reinigung von Strafe der Sünde durch das Blut Jesu Christi. Und die findet nur einmal statt. Als Kind hat man das vielleicht manchmal, dass man sich irgendwie gefühlt öfter bekehrt hat und nochmal die Sünden bekannt hat und nochmal. Nein, irgendwann war der Punkt, wo man von Herzen es wirklich verstanden, durchdrungen und ernst gemeint hat. Und Jesus hat einem vergeben. Es gibt nur ein Bad, sagt William MacDonald, aber viele Fußwaschungen. Es gibt nur ein Bad, aber viele Fußwaschungen. Und so sprechen wir hier von der einmaligen Reinigung, der Reinigung von unserer Schuld, der Sünde, die richterliche Vergebung, wenn man das sagen möchte, im Unterschied zur väterlichen Vergebung, die wir immer wieder neu brauchen. Wir sprechen hier von der Änderung unserer Stellung. Wir kommen von einer komplett verunreinigten, mit Sündhaftigkeit behafteten Herzen hin zu einem gereinigten Herzen, zu einem neuen Menschen. Also eine veränderte Stellung. Und gleich werden wir sehen, aber unser Zustand, der muss immer wieder dem angepasst werden, weil es immer wieder dreckig wird in unserem Leben. Und das benutzt die Bibel, wir schlagen mal auf, Titus 3, Vers 5, immer wieder sprachlich. Als erstes einmal Titus 3, Vers 5. Diese Sprache der Reinigung im Zuge auch der Rettung. Durchgehend finden wir immer wieder diese Sprache. Titus 3, Vers 5. Wir lesen ab Vers 4. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt in der Erneuerung des Heiligen Geistes. Also hier kommt diese biblische Sprache hervor, das Bad der Wiedergeburt. Apostelgeschichte 15, Vers 9, noch als eine weitere Stelle, die wir uns noch anschauen könnten. Apostelgeschichte 15, Vers 9. Wo es hier um das sogenannte Apostelkonzil geht, das erste Konzil der Kirche. Und dort wird beschrieben, wie Menschen gerettet werden. Und dass nun auch die Heiden dazugehören. Apostelgeschichte 15, Vers 9. Und er, Gott, machte keinen Unterschied zwischen uns, den Heiden und ihnen, beziehungsweise den Juden und ihnen, den Heiden, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Also es geht um die Reinwaschung des Herzens. Und wenn wir zurückgehen ins Johannesevangelium, zwei Kapitel weiter, Johannes 15, Vers 3, dort sagt Jesus, nur zwei Kapitel weiter, da werden wir, so Gott will, auch bald hinkommen, ihr seid schon rein. Sagt er ihnen nochmal seinen Jüngern, ihr seid schon rein wegen des Wortes oder um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Also sie haben das Wort der Wahrheit angenommen, sie haben Jesus Christus vertraut und darum sind sie gereinigt worden. Also das ist biblische Sprache, sie an drei Stellen, wir haben noch einige andere Stellen, die ich gleich noch zeigen werde, die immer wieder von dieser grundsätzlichen Reinigung auch sprechen, eben im Zuge der Bekehrung, der Errettung eines Menschen. Und sehr interessant auch, Gerde Koning weist darauf hin, dass wir das auch noch illustriert haben an einer Stelle, und zwar am Priestertum. Wenn ein Sohn von Aaron zum Priester geweiht wurde, dann wurde er bei dieser Gelegenheit, 3. Mose 8, ganz gewaschen. Aber das war eine einmalige Handlung, die vollzogen werden musste. Wenn er dann aber immer ins Heiligtum reinging, musste er immer wieder zum Waschbecken gehen und zumindest Hände und Füße im Waschbecken waschen. Also hier haben wir auch illustriert in der Bibel genau dieses Geschehen von der einmaligen Waschung und der immer wiederkehrenden Waschung. Nun zurück in Johannes, wir uns nicht verwirren, sondern es einfach nur illustriert nochmal. Zurück in Johannes, es geht um die Reinwaschung von unserer Schuld und Sünde durch das Blut Jesu Christi. Das Passahlamm, was wir an diesem Abend gefeiert haben oder noch feiern werden oder gerade dabei sind. Er ist dieses Passahlamm und er, sein Blut, bezahlt und wäscht rein. Es geht um die einmalige Reinwaschung von unserer Sünde, unserer Sündhaftigkeit. Es geht um das Gerettetwerden eines Menschen für alle Ewigkeit und Jesus Christus, das Lamm, tut das. Und deswegen rufe ich dich auf, lass dich baden zur Rettung, wenn du das noch nicht getan hast. Wenn Jesus dich noch nicht im übertragenen Sinne gebadet hat, kannst du keine Gemeinschaft, ewige Gemeinschaft mit ihm haben. Du hast keinen Anteil an ihm. Du kannst nicht bei ihm sein. Lass dich baden zur Rettung, indem du dich im Vertrauen an Christus wendest. Und er dich reinwäscht von deiner Schuld und Sünde. Und jetzt kommt noch die Warnung. Das möchte ich mit uns noch anschauen. Zurück in Johannes 13. Diese Warnung, die Jesus hier noch ausspricht, die Johannes noch kommentiert, am Ende von Vers 10. Ihr seid rein, sagt er, aber nicht alle. Oder sitzt einer in den Reihen oder liegt an dem Tisch und er gehört nicht dazu. Da ist einer, der wurde noch nie gebadet und wurde auch nie gebadet. Vers 11. Denn er kannte den, der ihn überlieferte, kommentiert Johannes. Darum sagt er, ihr seid nicht alle rein. Das ist eine Warnung, die wir aus dem Text haben. Jesus schließt in ihrem engen Kreis eine Person aus. Er sagt, da ist einer, der hat das noch nicht erfahren. Der glaubt nicht. Jesus wusste das, er ist der Herzenskenner. Und so erklärt Johannes, dass Jesus das genau deswegen sagte, weil Jesus das weiß. Da sitzt der eine, Judas. Werden wir dann ab Vers 18 noch genauer darauf eingehen. Und mein Gebet ist es, dass hier keiner unter uns sitzt, der ein falscher Fuffi ist. Also ein falsche 50-Pfennig-Münze. Der so aussieht, dabei ist, aber nicht in seinem Herzen die einmalige Reinigung durch Jesus Christus erlebt hat. Ein falscher Fuffi, so haben wir Judas schon einmal bezeichnet in Johannes 6. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Und am Ende dieses Abschnitts steht, dass Judas eben nicht zugehört. Er glaubte nicht. Und ich weiß nicht, ich hoffe nicht, dass einer hier sitzt und denkt, ich gehöre zur Gemeinde, nur weil ich hier sitze. Ich bin gerettet, nur weil ich hier sitze. Oder durch die Taufe, oder durch gute Taten, oder ich tue mal was ins Spendenkörbchen, oder welches Denken auch immer sich in den Jahrhunderten auch in der Kirchengeschichte sich entwickelt hat. Oder nur weil du irgendwann mal so ein Übergabegebet nachgesprochen hast. Nicht falsch verstehen, wenn es aus dem Herzen kam. Mit echtem Glauben an Jesus Christus, dann ist das ein wahres Gebet gewesen, was dich rettet. Aber nicht, wenn du es nur nachplapperst. Es gibt diesen Lebens- und diesen ewigkeitsentscheidenden Unterschied. Wenn du einfach nur hier sitzt und denkst, du bist safe, ohne eine persönliche Beziehung, und du sitzt hier und hast bereits das Bad der Wiedergeburt empfangen. Äußerlich sieht man das vielleicht nicht, aber es ist eine Warnung, die uns die Text mitgibt. Kehre um zu Jesus Christus. Sei nicht so einer, der mitläuft und am Ende wird er sagen, ich kenne dich nicht. Das ist mein Gebet, dass das nicht so ist. Und in dem Kontext, ich habe nochmal drüber nachgedacht, ich bin so froh, dass wir uns irgendwann dazu entschieden haben, auch eine Gemeindemitgliedschaft zu führen. Nicht eine Vereinsmitgliedschaft, sondern eine Gemeindemitgliedschaft. Wo ich auch in Mitgliedschaftsgesprächen immer wieder mit den Leuten die Frage durchgehe, warum haben wir dies überhaupt? Und ein Aspekt ist, damit die Gemeinde vor Nichtgläubigen und diese vor sich selbst geschützt werden. Ja, soweit wir das beurteilen können, wir sind nicht Herzenskenner wie Jesus, aber kein Ungläubiger soll einfach nur immer dabei sein und denken, ich gehöre jetzt dazu und alles ist safe. Darum machen wir diese Separierung und gehen ganz bewusst nochmal geistliche Wahrheiten durch, sprechen über das Evangelium. Glaubst du wirklich, soweit uns das möglich ist? Ein Bewusstmachen dessen. Und Jesus sagt, lass dich baden, lass dich baden. Und so geht es hier beim ersten Punkt eben um diese Badewanne, die jeder braucht, um gerettet zu werden. Zur vollkommenen Reinigung, zur vollkommenen Wegwaschung, zur Vergebung der Sünden vor Gott. Und da beginnt der Weg eines Christen, eines Gläubigen. Ich habe das einfach mal so ein bisschen grafisch hier gemacht. Das ist das Bad der Wiedergeburt. Unten der grüne Punkt, das ist genau dieser Punkt, wo wir ins Wasser geworfen werden. Das ist nicht die Taufe, das ist die übertragene Reinigung. Und ab da geht es weiter. Wiederkehrendes Füßewaschen oder wir sagen auch Heiligung. Ein Leben, was uns Jesus Christus immer ähnlicher macht, bis wir irgendwann da sind. In der Vollkommenheit. Bei ihm. Nicht auf der Erde. Bei ihm. Und das, dieser lange Weg, das ist das, was von da an beginnt. Und da leben wir. Jeder, der mit Jesus lebt. Und das schauen wir uns unter diesem zweiten Aspekt an. Wasch die Füße zur Heiligung. Wasch die Füße zur Heiligung. Also Füße müssen immer wieder neu gewaschen werden, sagt Jesus. Wenn wir nochmal reinschauen in den Text, Vers 10, da sagt er nämlich, wer einmal gebadet ist, hat es nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße. Und hier möchte ich zwei Aspekte beleuchten. Einerseits sind wir selber, wenn es um das Thema Heiligung geht, verantwortlich für uns, uns reinzuhalten und unsere Füße mal hin und wieder zu waschen. Aber Jesus sagt, und das ist der ganze Punkt hier, ihr seid einander schuldig, das zu tun. Achtet aufeinander. Und das möchte ich nun mit diesem Abschnitt nochmal beleuchten. Es gibt nur ein Bad, aber viele Fußwaschungen. Die Reinigung, die Christus einmal im Leben bewirkt hat, die muss nicht wiederholt werden. Die Sühne ist vollständig. Alles, was durch Gottes Gnade gerechtfertigt ist, freigesprochen ist, benötigt aber dann ständige Reinigung, um diesen Weg nach oben weiter zu beschreiten. Und hier geht es um Menschen, die das Bad schon erlangt haben, die den Heiligen Geist haben, die neu gemacht worden sind, die ein Kind Gottes geworden sind, die mit Jesus leben, die sich immer wieder neu bewusst auf Jesus ausrichten, weil sich da so viel Mist, Sünde in unserem Leben wieder ansammelt. Wie geschieht diese Veränderung? Wie geschieht diese Reinhaltung? Die Bibel macht deutlich, sie geschieht durch Gottes Wort. Wenn wir in Johannes 17 mal aufschlagen, Johannes 17, Vers 17, wir schauen wieder rein in die biblische Sprache. Da sind wir mittendrin in dem Gebet von Jesus zu seinem Vater. Er sagt, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Vers 19, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Also es geht um die Wahrheit, dass wir dadurch heilig werden und heiliger werden, geheiligt werden. Also letztlich auch die Heiligung, das verändert werden, immer mehr in das Bild Jesu, indem wir sein Wort, die Wahrheit für uns annehmen. Studieren, lesen, uns darüber austauschen. Es geht um das Heiligen, das Reinigen durch die Wahrheit und wie Epheser 5 zum Beispiel sagt, durch das Wasserbad im Wort. Da sollen die Ehemänner dafür sorgen, auch dass ihre Frauen lieben, indem sie sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, so wie Christus seine Gemeinde reinigt im Wasserbad im Wort. Es geschieht durch das Wort. Psalm 119, Vers 9. Was wird ein junger Mann tun, dass er seinen Weg unsträflich geht? Wie schafft er das? Indem er sich hält an dein Wort. So geht es unsträflich, in Heiligung voranzuschreiten. Die Reinigung geschieht durch das Wasser des Wortes. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir sie studieren, wenn wir Predigten hören, uns gemeinsam darüber austauschen, dann reinigen wir dadurch unsere Herzen. Wir merken, dass wenn Gottes Wort an uns herangeht, dass böse Einflüsse weniger da sind, vorhanden sind. Manchmal sind die Anfechtungen dann auch umso größer, je weiter wir in der Heiligung voranschreiten. Wir singen es manchmal. Lies die Bibel, bet jeden Tag. Wenn du wachsen willst, wenn du weiterkommen willst, wenn du dann nach oben gehen willst. Es ist progressive Heiligung. Es ist Stück für Stück. Wir machen nicht solche großen Stufen und sind auf einmal auf so einem Level und da müssen wir nicht weiter oder irgendwie eine zweite Geisterfahrung, was manche lehren. Das finden wir in der Bibel nicht. Sondern es ist progressiv. Ansteigend, mal geht es auch so ein bisschen runter, wo wir schwache Zeiten haben. Lies die Bibel und bet jeden Tag. Und das ist der zweite Aspekt hier. Bete nicht nur für alle möglichen Anliegen, nicht nur auch das Dank, das ist auch wichtig, sondern auch Sündenbekenntnis. Das ist eine wichtige Inhaltsform des Gebetes oder ein wichtiger Teil des Gebetes. Wir müssen nicht darum ringen, dass wir in den Himmel kommen dann, wenn wir gerettet sind, sondern wir müssen darum ringen, dass wir wieder, ich sag mal, väterliche Vergebung bekommen, dass wir Gemeinschaft wieder neu suchen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Die Kinder aus dem Gospeltreff, die kennen den Vers gerade ziemlich gut, glaube ich. Hoffe ich. Genau, das ist gerade der Lernvers dort. Und jeder, der das Bad der Rettung schon genießen durfte, braucht tägliche Reinigung des Unrats durch Gottes Wort, dass es unser Herz mehr und mehr füllt. Aber auch, dass wir ganz bewusst diesen Unrat Christus oder dem Vater bekennen und wieder hineinkommen in die Gemeinschaft, die betrübt ist. Lass deine Füße durch das Wort und das Bekenntnis reinigen. Tue das. Das ist Teil aktiv, ein Teil passiv bei diesem zweiten Punkt. Aber wie gesagt, es geht nicht nur um die eigenen Füße, in unserer eigenen Zeit, die wir mit Jesus verbringen und dem Beten, sondern es geht auch, und das macht Jesus deutlich, ab Vers 12, unseren zweiten Abschnitt in Johannes 13. Wisst ihr, was ich euch getan habe, fragt er. Habt ihr die ganze Dimension eigentlich verstanden, worum es geht? Er blickt in die große Runde, der Akt der Fußwaschung ist beendet, Jesus hat sich wieder angezogen. Er hat sich hingelegt zum Tisch und er fragt, habt ihr es wirklich verstanden? Wisst ihr das, was ich getan habe? Und hier geht es nicht nur um die Tragweite seines Vorbilds, die gehört mit dazu, dass wir eine richtige, eine demütige Dienst-Liebeseinstellung haben, wie wir letzte Woche noch gehört haben. Sondern hier geht es auch im Kontext ihres Streites, wer der Größte ist, genau darum zu verstehen, dass wir uns in diese Gemeinschaft hineingeben, dass wir bereit sind, einander zu helfen in der Reinigung in unserem Christenleben. Dass wir auf keinen Fall darüber nachdenken, ob ich jetzt der Größte bin oder der andere. Darum geht es nicht. Es geht darum, zu verstehen, der Größte ist der Sklave von allen. Das macht Jesus deutlich. Und Jesus kommt in den Versen 13 und 14 auf sein Vorbild und sagt, hey, ihr habt mich hergenannt und das ist richtig. Ich bin es. Und ich habe euch das getan. Wenn ich nun der Herr, Vers 14, und Lehrer eure Füße gewaschen habe, so seid ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Schuldig steht bei mir. Er hat ihnen diesen Dienst erwiesen, obwohl er eigentlich die Autorität als Meister hat. Ihm hätten alle Füße zu allen Lebzeiten gewaschen werden müssen. Aber Jesus war das Muster, das Vorbild. Er hat ein Zeugnis gegeben, wie das funktioniert und erklärt nun die geistliche oder die Lehre dahinter, wie wir das aneinander tun sollen. Jesus geht es also um den demütigen Liebesdienst, dass wir so einander dienen, aber vor allem geht es eben darum, diese Schuldigkeit, die Füße der Mitgeschwister zu waschen und sie in demütigen Liebesdienst zu waschen. Also dieses einander reinhalten, helfen auf dem Weg. Und was sagt Jesus hier? Wenn ihr mal Lust habt, könnt ihr das vielleicht mal machen. Wenn ihr gerade schon irgendwie mal so euch trefft, dann ja, guckt mal so ein bisschen, dass ihr nicht nur Kaffeekränzchen macht. Er spricht ihr, wir haben keine Wahl, wir haben keine Option. Er spricht von einer Schuldigkeit, von einer Pflicht, von einem ja göttlichen Muss. Das muss so unter euch sein, weil ich, euer Meister, euch das gezeigt habe. Er ist doch unser Vorbild. Er ist unser Vorbild. Und wir folgen der Argumentation des Textes, Vers 15. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ihr seid schuldig. Warum? Weil ich euch ein Beispiel gegeben habe, dass ihr das nun auch tut. Und ich denke, hier geht es vor allem um diese geistliche Ebene der Reinwaschung. Und Johannes, der hat das ja aufgeschrieben, 60 Jahre später, war wahrscheinlich noch sehr, sehr, sehr präsent dieser Abend. Natürlich wegen diesen ganzen emotionalen Dingen auch drumherum, da können wir uns ja Erinnerungen viel besser speichern oder es passiert ganz automatisch. Aber was Jesus da getan hat, das wird sich eingebrannt haben in sein Gedächtnis. Und Jesus macht deutlich, hey, ein Sklave ist nicht größer als der, er ist nicht über dem, der sein Herr ist. Vers 16. Einer, der jemanden aussendet, der ist doch eigentlich der Höhere. Und Jesus hat gezeigt, das soll überhaupt kein Thema bei euch sein. Das soll gar keine Frage sein, wer der Größte ist. Sondern ich, wo ihr sagt, ich bin der Herr und Meister, ich bin nur euer Größter, habe euch das getan. Deswegen völlig egal. Ihr braucht es nicht. Ich habe euch mit voller Demut diesen Liebesdienst erwiesen. Keiner darf größer von sich denken. Und Jesus sagt, wascht einander die Füße. Bringt euch weiter gegenseitig miteinander in der Heiligung. Es ist eure Verantwortung, dass ihr das tut. Und ich denke, Petrus wird das verstanden haben. Wenn wir seine Briefe lesen, lesen wir davon, dass wir in der Heiligung voranschreiten sollen. 1. Petrus 1, 15 und 16, dass wir heilig wandeln sollen, wie er heilig ist. Das schreibt er dort. Und er beschreibt auch, wie das geschieht. Paulus weiß davon, er war nicht dabei. Und Johannes in seinem Brief weiß auch davon. Haben wir gerade noch 1. Johannes 1, Vers 9 zum Beispiel gelesen. Also du und ich, wir sind aufgefordert, als Jünger Jesu einander in der Heiligung zu helfen. Warum? Weil Gott heilig ist. Weil das der Weg ist, den wir beschreiten sollen mit dem Ziel der Vollendung. Das werden wir auf dieser Erde nie schaffen, aber das ist das Ziel, was wir anfixieren. Und wie tun wir das? Indem wir Gottes Wort benutzen, aneinander. Indem wir zunächst einmal das Wort Gottes reichlich in uns, aber auch unter uns wohnen lassen. Es ermahnt uns, es lehrt uns. Wir brauchen Gottes Wort, Kolosser 3, Vers 16, in der Lehre, in der Ermahnung und im Musizieren. Das sind die drei Aspekte dort. Ja? Drei Aspekte. Wir brauchen das aneinander, damit wir verändert werden. Damit wir in der Heiligung voranschreiten können. Ja. Wie geschieht diese Änderung? Indem wir das Wort lehren, überführen, uns davon überführen lassen, zurechtbringen lassen, weiter unterweisen, was wir gegenseitig tun. Es lehren, uns gegenseitig überführen durch das Wort, zurechtbringen durch das Wort und völlig unterweisen, diesen Weg in der Gerechtigkeit zu gehen, durch das Wort. Wozu? Vers 17 heißt es, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Wir schreiten voran. Zur Vollkommenheit, zur Reife in der Heiligung. 2. Timotheus 3, 16 und 17. Oder indem wir einander ermuntern, und das ist krass, Hebräer 3, 13. Jeden Tag steht dort. Indem wir einander ermuntern, jeden Tag, solange es heute heißt. Solange es heute heißt, ist der Tag, bis wir nicht mehr hier sind. Das ist heute. Jeden Tag. Ermuntern, wozu? Hebräer 3, 13, dass niemand von euch verhärtet wird durch den Betrug der Sünde. Wir sollen uns ermuntern, von der Sünde Abstand zu halten, damit wir in der Heiligung voranschreiten, durch das Wort. Indem wir aufeinander Acht haben und uns zu Liebe und guten Werken anreizen. Und das können wir nur in geistlicher Gemeinschaft tun. Das können wir nicht, wenn wir zu Hause sind, alleine sind, tun. Klar, gibt es Möglichkeiten der Kommunikation, das auch dort zu tun, und es gibt Mittel und Wege, dass wir da auch andere erreichen, die nicht hier sein können. Aber das sollen Ausnahmen bleiben. Wir brauchen die Gemeinschaft der Heiligen, um verändert zu werden. Denn so steht es in Hebräer 10, 25, indem wir die Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern dass wir einander ermuntern, je näher wir den Tag herannahen sehen, den Tag unseres Herrn. Wir sollen Acht haben, uns anreizen, weiterkommen, in der Reife, in der Heiligung, eben indem wir geistliche Gemeinschaft haben auf Basis des Wortes. Galater 6. Indem wir, wenn einer gestolpert ist und gefallen ist, ihn wieder aufrichten im Geist der Sanftmut. Nicht hochmütig und sagen, kann ich immer viel besser. Im Geist der Sanftmut zurechtbringen. Und dann kennen wir diesen berühmten Satz, einer trage des anderen Lasten. Kontext. Kontext ist die geistliche Wiederherstellung, wenn einer stolpert. Dass wir die Lasten der Sünde mittragen. Im Gebet. Dass wir sagen, hey, ich kämpfe mit dieser Sünde schon so lange, hilf mir, bete für mich. Gib mir Rat, was kann ich tun? Ich will dir Rechenschaft geben, damit ich dranbleibe an dieser Veränderung, die ich einschreiten möchte, die der Herr bei mir hoffentlich bewirken möchte. Betest du bitte für mich. Lasst uns einander die Lasten tragen, um in der Heiligung voranzuschreiten. Lasst uns so die Füße waschen. Und dazu gehört auch ein Aspekt, der ist, vielleicht haben wir den überhaupt nicht am Schirm, aber einander die Sünden bekennen. Hier im Kontext von Jakobus geht es um Krankheit und Heilung und kommt jemand zu den Ältesten und in dem Rahmen wird auch geprüft, ob da Sünden im Leben sind, weil manche Krankheiten, das wissen wir auch mittlerweile aus dem Johannesevangelium, sind aufgrund von Sünde im Leben. Und trotzdem ist es ein sehr wichtiges Prinzip von Offenheit und Vertrautheit. Wir haben Donnerstag noch über diese Gemeinschaft untereinander gesprochen. Haben wir diese Offenheit, diese Vertrautheit? Sie sagen, boah, ich kämpfe schon so lange damit. Ich möchte mich dir anvertrauen und bitte hilf mir, bete für mich. Einander die Sünden bekennen. Wozu? Damit wir Licht sein können. In der Welt, damit wir in der Heiligkeit strahlen können. Mehr und mehr wie Jesus. Dass wir in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn leben können. Und das ist der Wunsch, den ich heute für uns habe. Dass wir einander diesen Dienst aneinander tun. Einander die Füße waschen, indem wir einander helfen, in der Heiligung voranzukommen. So sagt es der Text. Und er schließt damit sind wir beim letzten Vers, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Jesus schließt den Kreis des Wissens. Wir müssen das erstmal wissen, wir müssen erstmal verstehen, was es bedeutet. Und jetzt geht es ums Tun. Und dann sind wir glücklich zu preisen. Und das ist Arbeit. Und das ist Überwindung. Aber es wird uns in die Glückseligkeit hineinbringen, wenn wir Täter des Wortes werden, wenn wir einander helfen, die Füße zu waschen. Das ist Ausdruck unserer Liebe zu Jesus, dass wir tun, was er sagt. Dazu kommen wir in Kapitel 14 und 15 in mehreren Versen. Wenn wir seine Gebote halten und tun, ist das Ausdruck unserer Liebe. Und das ist mein Wunsch, dass wir tun, dass wir umsetzen, dass wir Täter des Wortes werden und diese geistliche Dimension der Fußwaschung ein Stück weit hoffentlich heute verstanden haben. Und ermuntert sind, auch in den Gruppen, wo wir uns treffen unter der Woche, auch in den kleineren und größeren, auch in den Zweierschaften, wo wir sind als Jünger Jesu, dass wir einander die Füße waschen im übertragenen Sinne. Lass dich baden zur Rettung, wo du noch gar nicht mit diesem Wasser in Berührung gekommen bist, mit dem lebendigen Wasser. Und wasch die Füße zur Heiligung ab dem Punkt, wo du gerettet worden bist. Amen.